Schön, dass wir zusammen sein dürfen wieder. Ich war letzte Woche nicht hier und freue mich umso mehr, dass ich jetzt wieder bei euch sein kann. Das ist was Schönes für mich. Und ich lade euch ein, ins Matthäus-Evangelium zu blättern. Matthäus 10, sind wir stehen geblieben. Matthäus 10 und dort den Text eigentlich ab Vers 23. Ich würde aber gerne ein bisschen weiter vorne anfangen zu lesen. Matthäus 10. Vers 16. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. So seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch an die Gerichte überliefern, in ihren Synagogen euch geißeln, und auch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen. Ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Wenn sie euch aber überliefern, seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Es wird aber der Bruder den Bruder zum Tode überliefern und der Vater das Kind. Und die Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und sie zu Tode bringen. Ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer, ein Sklave nicht über seinem Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er werde wie sein Lehrer und der Sklave wie sein Herr. Wenn sie den Hausherrn Beelzebul genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen? Es ist ein Abschnitt, der nicht sich so gut eignet, kurz zwischendurch zum Aufbauen. Ich meine, klar, es gibt hier Dinge, die wirklich erbaulich sind. Zusagen Gottes, Zusagen, die Jesus hier an seine Jünger macht. Aber andere Dinge gibt es, die sind, glaube ich, ziemlich schwer verdaulich, oder? Da müssen wir richtig gründlich kauen und uns damit beschäftigen. Und interessanterweise, Jesus greift hier ein ums andere Mal das Thema neu auf und dreht die nächste Runde und dreht die nächste Runde. Wenn wir ein bisschen schauen, wie der Abschnitt hier aufgebaut ist, können wir etwas sehr Interessantes beobachten, nämlich, dass wir Dinge haben, die sich auffällig stark wiederholen. Ich werde da noch mal ein bisschen stärker darauf eingehen. Wer möchte, der kann sich da schon mal ein bisschen damit anfangen zu befassen, sage ich mal, jetzt weniger während der Predigt, aber vielleicht nach dem Gottesdienst in eurer stillen Zeit oder wann auch immer ihr die Zeit dazu habt. So ab Vers 14 bis Vers 42 haben wir so ein, dass sich der Abschnitt zuspitzt. Ja, wir haben ganz ähnliche Formulierungen ganz am Ende von dem Kapitel. Ab Vers 40 bis 42 gibt es einige auffällige Parallelen zu Vers 14. Dann, wenn wir weitergehen, dann sehen wir einige auffällige Informationen oder Parallelen ab Vers 35 bis 39, wiederum am Ende. Und dann nach vorne hin sehen wir das in Vers 21, das womit wir uns auch vorletztes Mal befasst haben. Da sind diese Parallelen und dann Vers 22b und dann nochmal hier wieder am Ende. So, wo ist das jetzt ganz kurz vom Vers? Ab Vers 32. Ja, dort ist die Parallele zu, wer ausharrt bis ans Ende wird gerettet werden. Das ist Vers 22b. Und jetzt fangen wir mit Vers 23 an. Und das ist so wie eine Pyramide oder so eine Treppe, könnt ihr es euch vielleicht vorstellen. Wir haben hier zweimal außen das gleiche Thema, hier nochmals das gleiche Thema, hier nochmals das gleiche Thema. Und jetzt kommen wir so langsam an die Spitze. Und ganz an der Spitze, würde ich sagen, sagt Jesus dreimal etwas ganz Auffälliges, Interessantes. Da beschäftigen wir uns nächstes Mal damit. Ab Vers 26 sagt er dreimal, fürchtet euch nicht. Das ist interessant, ne? Da laufen wir drauf zu. Und bei all dem, was hier uns wirklich zu schaffen macht, aber es ist eine herrliche Botschaft, auf die wir zusteuern, da will ich euch ermutigen, bleibt dran. Und da kommen wir jetzt dann hin. Auf dieses dreimaligen Zuruf von Jesus, fürchtet euch nicht. Dann gibt es einmal ein, was wir doch fürchten sollen, könnt ihr schon wirklich gespannt sein. Dreimal nicht und einmal fürchten. Ganz spannend. Das so zu entdecken, zu merken, worauf wir eigentlich hinlaufen, worauf geht es hin. Aber Jesus hat hier einige weitere Dinge davor noch zu sagen. Wir laufen den Berg hoch und wir kommen an die Spitze, aber wir sind noch nicht ganz oben. Und jetzt hier in Vers 23 ist so ein Vers, der ist nicht so ganz einfach zu verstehen, glaube ich. Schaut mal, mit dem wollen wir uns heute ein bisschen befassen. Mit Vers 24, 25 habe ich noch mit dazu genommen. In Vers 23 heißt es Folgendes. Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere. Jetzt erstmal, wenn wir nur das lesen, ist nicht schwer zu verstehen, oder? Wenn du in einer Stadt verfolgt wirst, dann gehst du halt in die nächste. Das ist wirklich leicht zu verstehen. Da gibt es nicht viel rumzurätseln, da gibt es nicht viel zu graben, zu forschen. Dann kommt aber das hier. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Und so, das bereitet Kopfzerbrechen. Das hat auch mich wirklich beschäftigt in der Vorbereitung, das richtig zu verstehen. Was ist hier gemeint? Es gibt ein paar Punkte, ein paar Dinge, die nicht einfach zu begreifen sind. Ja, wir können fragen, was heißt es, dass sie nicht zu Ende sein werden? Was sollten sie nicht beenden oder was würden sie nicht beenden? Was ist hier mit den Städten Israels? Warum wird hier auf die Städte Israels sich bezogen? Und dann das nächste, was ist hier mit dem Kommen des Sohnes des Menschen gemeint? Ich sage euch, es ist... Manche Ausleger sagen, das ist einer der schwierigsten Verse im Neuen Testament. Das ist natürlich eine Aussage, steile Aussage. Ein Ausleger, der gründliche Arbeit machte, der sagt, es gibt 7 verschiedene Auslegungen, was es sein kann. Okay, kannst du dir eine aussuchen. Nein, der Punkt ist der, es ist tatsächlich keine einfache Stelle. Aber manchmal, und ich will vorab das euch sagen, ich werde euch nicht alle Fragen beantworten. Wenn viele gute Ausleger schon sagen, es ist nicht so ganz einfach, dann werde ich euch nicht sagen, ich habe es jetzt alles verstanden, ich präsentiere euch jetzt das einzig wahre Ergebnis. Ich will euch versuchen zu zeigen, wie ich den Text heute verstehen darf, aber das heißt nicht, dass vielleicht am Ende alle Fragen beantwortet sein werden. Und ich werde mich nicht so sehr mit den Details aufhalten und zu fragen, wie ist genau dies. Ich will euch vermitteln, was das Anliegen von Jesus ist. Und das ist das, worum es geht, was das Wichtigste ist. Wenn wir das wissen, dann können wir uns mit den Details anfangen zu befassen. Aber wir müssen zuerst wissen, was hat Jesus denn überhaupt im Sinn? Was möchte er uns denn eigentlich sagen? Und da will ich den Fokus heute darauf legen. Vers Wir fangen aber mit dem Einfachen an, oder? Hier in Vers 23, wo Jesus ganz einfach sagt, wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere. Und das knüpft natürlich hier ein bisschen an in Vers 14, zu Vers 14. Ich habe euch versucht zu zeigen, dass Jesus ab Vers 16 so einen weiteren Ausblick macht, nach vorne. Okay, wir sehen nicht, dass die Jünger in diesem kurzen Missionseinsatz, in dem sie waren, dass sie da vor Königen, vor Statthaltern standen, dass sie alles mit all das Mögliche, das ist da noch nicht passiert. Das kam später. Ja, erst recht, wenn hier die Nationen schon ins Spiel kommen, weil Jesus ja ganz deutlich gesagt hat, wohin hat er die Jünger da ausgeschickt? Erinnert euch? Geht nicht auf einen Weg der Nationen, auch nicht in eine Stadt der Samariter. Also das hatte sie ganz klar zum Volk Israel geschickt. Hier ist jetzt aber schon von den Nationen die Rede. Das heißt, wir haben hier ein Fenster, das aufgemacht ist und das schon weiter nach vorne schaut. Jesus redet von dem, was jetzt bei ihrem ersten Einsatz anfangen wird, aber was sich weiter hinausziehen wird. Wenn ihr dann die Apostelgeschichte aufschlagt, dann seht ihr, bam, bam, eins aufs andere, wie sich 100% genau das erfüllt, was Jesus hier redet. Statthalter, Könige, könnt ihr mit Namen, wenn sie genannt, hat sich erfüllt. Das heißt, Jesus hat hier das Fenster weiter aufgemacht und das betrifft eigentlich den ganzen Abschnitt. Er knüpft aber jetzt hier ein Stück weit in Vers 14 an und sagt, wie die Jünger vorgehen sollen, wenn sie so abgelehnt werden. Schaut mal, Vers 14. Und wenn jemand euch nicht aufnehmen, noch eure Worte hören wird, geht hinaus aus jenem Haus oder aus jener Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Seht ihr, das knüpft an, wenn Jesus jetzt hier sagt, wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere. So, wenn die Jünger in einer Stadt die Möglichkeit, in welcher Form auch nicht mehr haben, werden sie höflich abgelehnt oder werden sie bis dahin, dass sie verfolgt werden, dass es ihnen ans eigene Leben geht. Sagt Jesus, dann geht in die nächste Stadt. Für uns klingt so ein bisschen überflüssig, das zu sagen, oder? Was würdet ihr machen, wenn ihr hier nichts mehr zu tun habt, wenn ihr hier verfolgt werden würdet und die im Stadtrat beschließen, so, der muss hinter Gitter. Was würdet ihr machen? Die meisten würden sagen, okay, mir wird es langsam zu heiß, dann gehe ich in den Nachbarort oder gehe ich ins Nachbarland oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja, das liegt ja eigentlich nahe. Und doch glaube ich, dass es wichtig war, dass die Jünger das hören sollten. Jesus, wenn wir weitergehen, dann werden wir nämlich sehen, dass sich genau das auch so erfüllt hat. Nicht, dass sie nur Zeugnis abgelegt haben, sondern auch, dass sie genauso weitergegangen sind von Stadt zu Stadt. Ich will euch kurz zeigen, wie sich das erfüllt hat, dass die Jünger das genauso gemacht haben. Und dann wollen wir fragen, was hat es uns zu sagen? Oder hat es uns was zu sagen? Wenn wir Matthäus 23 schauen, da spricht Jesus zu den Pharisäern, zu den Schriftgelehrten, zu den Heuchlern. Und dort sagt er etwas voraus, was geschehen wird. Dort heißt es in Vers 34, deswegen, siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte. Einige von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen. Und einige von ihnen werdet ihr in euren Synagogen geißeln und werdet sie verfolgen von Stadt zu Stadt, damit über euch kommt und so weiter. Aber wir sehen das hier, Jesus sagt es nochmal explizit voraus, diese Anweisung, die er seinen Jüngern gibt. Und hier sehen wir, es kann sich wohl nicht nur auf das eine damals bezogen haben, sondern auf ihren gesamten Dienst. Von Stadt zu Stadt verfolgt. Und dann gehen wir in die Apostelgeschichte kurz hinein. Apostelgeschichte 13, Vers 50. Paulus fängt seine Missionsreisen an, haben ein paar Zwischenstationen gemacht und dann hält er seine erste große Predigt hier in der Synagoge von Antiochia, das ist in der heutigen Türkei. Und dort heißt es am Ende Folgendes, Vers 50, die Juden aber erregten die anbetenden vornehmen Frauen und die ersten der Stadt und erweckten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihren Grenzen. Sie aber schüttelten den Staub von ihren Füßen gegen sie ab, das kommt uns auch bekannt vor, oder? Und kamen nach Ikonion. Die Jünger aber wurden mit Freude und Heiligem Geist erfüllt. Wenn wir dann schauen, diese Begebenheit, dann wird dieser Aufenthalt in Ikonion beschrieben, Vers 1 bis Vers 7, und was passiert dort? Vers 5, als aber ein heftiges Bestreben entstand, sowohl von den Nationen als auch von den Juden, samt ihren Obersten, sie zu misshandeln und zu steinigen, entflohen sie, als sie es bemerkten, in die Städte von Lykaonien, Lystra und Derbe und die Umgegend, und verkündigten dort, das Evangelium. In Lystra dann geschieht es tatsächlich, dass Paulus sogar gesteinigt wird. Sie gehen noch einmal in diese Stadt hinein, aber am nächsten Tag heißt es dann in Vers 20, am folgenden Tag zog er mit Barnabas aus nach Derbe. So, und dann Vers 21, als sie in jeder Stadt das Evangelium und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrt sie nach Lystra und Ikonion und Antiochia zurück. Das ist die, das sehen wir auf der ersten Missionsreise. Auf der zweiten könnten wir es uns genauso angucken in Apostelgeschichte 16. Zuerst in oder Kapitel 17, dann beide Kapitel in Philippi Verfolgung, in Thessalonich Verfolgung, in Beröa Verfolgung, dann Athen. Und er geht von einer Stadt geht er zur nächsten. Ich glaube, dass es sich bei alledem, dass das natürlich Sinn macht jetzt hier für die Apostel, aber dass wir daraus etwas lernen können. Was können wir daraus lernen? Wenn wir irgendwo sind, und das gilt von ganz, ich sag mal vom Missionar, der wirklich auf dem Missionsfeld unterwegs ist und explizit dazu unterwegs ist, Gemeinden zu gründen, bis hin zu unseren persönlichen Beziehungen, würde ich das beziehen. Wenn wir irgendwo sind und das Anliegen haben, das Evangelium jemandem weiterzugeben, und wir geben es ihm weiter, und die Reaktion ist nicht, dass sie freudig aufgenommen wird, sondern im Gegenteil, dass sie abgelehnt wird, dass sie sogar vielleicht verachtet wird, dann sagt Jesus hier, weitergehen. Weitergehen. Das gilt für Missionare, wenn sie draußen unterwegs sind, denke ich, und wenn sie sich bemühen und sie merken, aber es hat keinen Erfolg und es wird nicht angenommen, es wird abgelehnt. Was macht man dann? In der Regel weitergehen. In der Regel weitergehen. Pastoren, wenn sie das Wort Gottes predigen und verkündigen und wenn es aber niemand hören will aus der Gemeinde, was macht man dann? Man hält einfach seinen Posten und bleibt einfach oder nein. Man geht dorthin, wo das Evangelium gehört werden will. Man zieht weiter. Nicht, dass ich das jetzt direkt auf uns beziehe, keine Sorge, ich hatte noch nicht die Befürchtung, dass ihr des Evangeliums überdrüssig seid. Aber ich glaube, dass es das immer wieder gibt, dass Pastoren tatsächlich da sind, die Gemeinde ist tot, sie versuchen das Evangelium zu predigen, aber es wird nicht gehört. Was tut man? Jesus sagt, geht in die nächste Stadt. Zieht weiter. Es gilt für Evangelisten, wenn sie merken, sie versuchen dort zu wirken, sie versuchen das Evangelium dort in einem bestimmten Gegend, bestimmten Stadtteil, was auch immer, bestimmten Leuten weiterzugeben. Aber es wird nicht angenommen. Was macht man? Man geht weiter zum Nächsten. Wenn du in einer persönlichen Beziehung investierst und versuchst zu überzeugen, aber es wird entweder ignoriert über lange Zeit oder es wird abgelehnt oder du bekommst sogar heftigen Gegenwind, dann geh weiter, sagt Jesus. Dann geh weiter zum Nächsten. Es ist nicht sinnvoll, krampfhaft zu sagen, nein, ich will aber und ich mache erst dann weiter, wenn ich einen Erfolg verspürt habe. Wenn ich gemerkt habe, so, jetzt haben sie es endlich verstanden, jetzt ist er endlich umgekehrt, jetzt hat er endlich Buße getan. Und jetzt Vers 23. B. Vers 23b, der zweite Teil. Das hängt nämlich zusammen mit dem, was wir jetzt gerade erörtert haben, wo Jesus sagt, geht weiter, wenn sie euch verfolgen, wenn sie es nicht wollen. Wenn jemand es nicht will, dann geht weiter. Geht weiter. Hier heißt es, denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Wie gesagt, man kann sich lange den Kopf zerbrechen, was ich auch getan habe, gebe ich zu. Was ich wirklich getan habe, da dran rumgeackert, rumgesucht, geforscht. Aber ich will es so zusammenfassen, was Jesus in meinen Augen sagen möchte. Wenn ihr in dieser Stadt abgelehnt werdet, dann geht weiter. Denn ihr werdet den Job nicht schaffen. Das Feld, das Arbeitsfeld, die Ernte, ich erinnere euch, was hat er denn gesagt in 9, Vers 37? Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Ihr Lieben, wenn da irgendein Boden da ist, wo wir es ausstreuen und wo offensichtlich keine Ernte da ist, was sollen wir dann machen? Halt immer weitermachen. Ihr sagt, nein. Glaubt mir, ihr werdet nicht mal mit den Städten Israels, werdet ihr fertig werden. Wie viel weniger, wenn wir es noch weiter ausdehnen, oder? Wenn wir den Blick noch weiter richten. Es gibt unglaublich viel zu tun. Es gibt unglaublich viele Ohren, die das Evangelium noch nie gehört haben. Warum willst du es einem, der es nicht hören will, 10 und 20 Mal sagen? Jesus sagt, weitergehen. Weitergehen. Ihr werdet den Job nicht schaffen. Ihr werdet den Job nicht schaffen, bis das Ende da ist. Bis das Ende da ist. Also wenn wir den letzten Heiden vor uns sitzen haben und alle anderen bekehrt sind, dann dürfen wir da immer weiter predigen. Okay? Aber solange die Ernte so groß ist, sagt Jesus, und weiter. Wisst ihr, ich halte das für wichtig, die gibt es oftmals eben auch ein Missverständnis, dass man sagt, gerade auch im Bereich von Evangelisation, wenn man sagt, ich habe das Anliegen, Menschen das Wort Gottes zu bringen, dann gibt es manchmal so, dass man eine feste Überzeugung hat, so ich muss jetzt mit dem Wort Gottes auf die und jene Insel gehen und dort denen das sagen. Und ich glaube, das kann ein Ruf von dem Herrn sein, das kann durchaus sein. Dann kann aber passieren, dass man dort ist und dann versucht und dann bemüht sich und dann arbeitet und ackert, aber man merkt, es hat keine Frucht. Ja, was tut man dann? Entweder macht man weiter, bis man umfällt, oder man geht nach Hause frustriert. Ihr Lieben, das sehe ich in der Schrift nicht. Wir müssen wissen, was der Herr uns beauftragt hat, was er uns für eine Botschaft gegeben hat. Wir müssen mit dem Evangelium vertraut sein. Und wenn Gott uns diese Gabe, diese Aufgabe mitgegeben hat, dann umso mehr als Evangelist, als Missionar, dann müssen wir wissen, was wir auf dem Herzen haben, was für eine Botschaft wir haben. Aber wir können nicht sagen, wir sind nur für diesen einen Ort gemacht und wir sind nur für diese einen Leute gemacht. Jesus sagt, ihr werdet nicht fertig werden, die Arbeit ist groß, es gibt Millionen, die es nicht gehört haben, geh weiter. Geh weiter. Was hat denn Paulus gemacht, als eine Tür zu war? Hat er in Bithynien, ja, hat er gesagt, naja, Pech gehabt, was soll ich denn jetzt machen? Dann ist er weitergegangen, zum nächsten Ort, dann war er irgendwann in der Sackgasse, dann hat ihm Gott gezeigt, Mensch, fahr doch einmal mit dem Boot ein bisschen weiter. Und zack, hat er eine riesige Tür aufgemacht. Da müssen wir weise sein und müssen wirklich fragen, ist da ein Feld da, wo wir wirken können, wo wir arbeiten können. Nicht, dass es immer sofort die Frucht explodiert, darum geht es nicht. Aber wenn einfach nur Ablehnung da ist, wenn keiner es haben will, niemand es hören will, sagt Jesus, weiterziehen. Weiterziehen. Also wir müssen wissen, wozu uns der Herr beauftragt hat und diesen Dienst treu erfüllen. Und nicht zu meinen, meine Mission, wisst ihr, das ist das Beste. Ich war früher auch so, ganz ehrlich. Gesagt, ich werde Missionar auf Indonesien irgendwo. Ja. Okay. Ja, nur hierher habe ich es geschafft, das ist egal. Nee, es geht darum, wer nicht von hier zu Hause gezeigt hat, dass er ein Evangelist und ein Missionar ist, hier zu Hause, der hat in Indonesien gar nichts verloren. Der hat da nichts verloren. Das ist vielleicht Abenteuerlust oder sonst irgendwas. Vielleicht auch echt ein Anliegen. Ich hatte tatsächlich ein Anliegen hier, weil das ist wirklich traurig. Die Leute, ich stelle dich mal vor, die haben nicht mal eine Bibel. Das ist brutal. Also, es ist nicht nur so, nicht nur einfach nur Abenteuerlust, aber trotzdem, wenn der Herr, wenn du dich hier nicht bewährt hast, wenn du hier nicht diese Gabe bekommen hast, dann brauchst du dir Gedanken machen, ich gehe jetzt an Adusala. Nein. Lasst uns weitergehen zum nächsten Vers, denn der Herr hat noch mehr uns auch zu sagen. Das hier, denke ich, ist schon eine wichtige Lektion. Das nächste, das betrifft uns umso mehr, denke ich, uns alle. Vers 24, ein Jünger ist nicht über dem Lehrer und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er werde wie sein Lehrer und der Sklave wie sein Herr. Bis daher, das, was Jesus hier sagt, ist wiederum nicht schwer zu verstehen, oder? Das ist natürlich heute anders, als es damals ist, aber ihr lest, die 99% von euch, die Bibel nicht zum ersten Mal heute. Und ihr kennt Jünger, ihr kennt Lehrer, wie das damals gewesen ist. Ihr wisst, dass das ein bisschen gegenteilig ist zu dem, was wir heute oft sehen. Der Lehrer teilt Arbeitsblätter aus und jeder arbeitet selbstständig. Das ist mehr und mehr, was man heute versucht. Ob das immer das Goldene vom Ei ist, muss man vielleicht bewerten irgendwann mal. Ich will nur sagen, das war damals etwas ganz anderes. Der Rabbi, er war derjenige, der die Gruppe von Schülern geleitet und geführt hat. Und wenn du dich angeschlossen hast, dann war dieser Rabbi dein großes Vorbild, dem du nachgeeifert hast und dem du gehorcht hast, den du förmlich versucht hast zu kopieren manchmal. Ob das jetzt richtig ist oder falsch. In dem damaligen Bereich, dass wenn man versucht, Menschen zu kopieren, die Johannesjünger, die haben das zeitweise mit ihrem Meister versucht, ist nicht so gut gegangen. Aber faktisch ist so war es. Der Rabbi, der hat hier eine Position ganz oben und die Jünger, die schauen zu ihm auf, ganz klar. Von viel Respekt war das geprägt, auch vieles, was heute fehlt. Von Respekt, Ehrerbietung. Und aus dem Grund ist es eigentlich das Allerklarste, was Jesus hier sagt. Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer. Beim zweiten schon gar nicht, oder? Ein Sklave nicht über seinem Herrn. Das ist definitiv einleuchtend, oder? Dass der Sklave nichts über den Herrn zu bestimmen hat. Das ist eindeutig. Der Herr sagt, geh, lauf, tu, mach. Und der Sklave tut's. Das ist eigentlich für uns so selbstverständlich wie 1 plus 1. Und doch finde ich es interessant, dass Jesus seine Jünger immer wieder an die Realität erinnern muss. Das ist interessant, oder? Jesus sagt das hier nämlich nicht nur an einer Stelle. Er sagt es an 3 oder an 4 Stellen, sagt Jesus das so oder sehr ähnlich in so einer Formulierung. Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer. Der Sklave nicht über seinem Herrn. Warum sagt Jesus das? Was hat das für eine Bedeutung? Ich meine, er will ja damit etwas kommunizieren, er will damit was ausdrücken. Es geht ihm ja nicht darum, sie zu belehren, wie damals die Strukturen waren, wie die Hierarchie damals funktioniert hat. Ich denke, vor diesem Hintergrund, vor dem Jesus das sagt, geht es um Leid, Verfolgung. Hass, Feindschaft. Das sind die Themen, um die es hier geht. Und was Jesus ausdrücken möchte ist, wir lesen es auch ein Stück weit in Vers 25 im zweiten Teil dann. Schaut mal. Wenn sie den Hausherrn Beelzebul genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen. Dieses Wort ist vielleicht ein merkwürdiges Wort, mit dem wir nicht so viel anfangen können. Beelzebul. Man kann es nicht ganz geklärt, wie man es richtig übersetzt. Es kann sowohl bedeuten, ein Herr der Fliegen, ist ein Spottname eigentlich über einen heidnischen Gott gewesen. So, das heißt, er ist ein Herr der Fliegen, er darf Gott über die Fliegen sein. Muss ein sehr mächtiger Gott sein, der über die Fliegen befehligen kann. Ja. Es kann aber auch übersetzt werden, oder es könnte auch bedeuten Mistgott. Also wirklich verächtlich. Eigentlich ist damit der Oberste der Dämonen gemeint. Der Herrscher, der an der Spitze der Dämonen steht, der Teufel. Der wird eigentlich mit so einem Wort umschrieben. Und was man damit ausgedrückt hat, ist zweierlei Dinge. Zum einen, oder von der Note her würde ich sagen, das eine ist, dass es jemand, wenn du zu jemandem gesagt hast, du bist ein Beelzebul. Das heißt maximal böse auf der einen Seite, weil der Oberste der Dämonen. So, das ist das Schlechteste, der Böseste. Und dann auf der anderen Seite ist es aber lächerlich. Ja, seht ihr, Herr der Fliegen, ein Mistgott. Und stellt euch das vor, so haben sie Jesus genannt. Ja. Wenn ihr einmal zurückblättert in Kapitel 9, Vers 34, da heißt es, die Pharisäer aber sagten, er treibt die Dämonen aus durch den Obersten der Dämonen. Und wenn wir zwei Seiten in die andere Richtung blättern, Kapitel 12, Vers 24, die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch den Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Das ist eine heftige Anklage. Das ist eine heftige Anklage. Wir könnten noch weitere Stellen aufschlagen, aber diese zwei Stellen mit ihren Parallelstellen in den anderen Evangelien, die treiben es auf die Spitze. Und wir sehen auch, dass nach dieser Stelle hier, da wird etwas ganz Wesentliches passieren in dem Dienst von Jesus. Der Dienst wird sich von Jesus verändern, ab diesem Punkt. Und wir müssen uns aber dessen bewusst sein, was das bedeutet und was Jesus hier sagt. Haben wir das verstanden? Haben wir das gelesen? Wenn sie aber den Hausherrn Beelzebul genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen? Was heißt das? Wir merken, wisst ihr, da ist eine innige Beziehung da zwischen all diesen. Also man könnte sagen, zumindest sollte es sein, aber zwischen den meisten ist auch eine innige Beziehung eigentlich da. Ein Jünger über dem Lehrer, da ist eine Verbindung da, ja, weil der Jünger auf den Lehrer hochschaut, weil er ihm nacheifern will. Da ist eine engere Verbindung da, die stehen in einer Beziehung. Ein Herr mit dem Sklaven, im besten Fall ist eine gute Beziehung da, nicht immer natürlich, aber trotzdem sind sie sehr eng miteinander. Der Sklave ist das Eigentum von dem Herrn. So, es ist damals eine sehr, sehr enge Beziehung gewesen. Ob sie herzlich innig war, das ist was anderes, aber sie war eine sehr enge Beziehung. Und dann hier der Hausherr und seine Hausgenossen. Der Vorsteher von einem Haus, das Familienoberhaupt und seine Familienangehörigen. Eine sehr enge Beziehung. Was Jesus jetzt hier deutlich macht, ist, dass Nachfolge Jesu bedeutet, das gleiche Schicksal wie Jesus zu teilen. Es bedeutet, Anteil an seinem Schicksal zu haben. Jesus ist unser Herr, er ist unser Lehrer, er ist unser Familienvorsteher, er ist unser König, er ist unser Oberhaupt. Das heißt, wir teilen sein Schicksal. Wenn wir sagen, wir wollen Jesus nachfolgen, dann können wir das nicht undercover machen. dann können wir das nicht getarnt machen, dann können wir nicht so tun, als ob wir da mit Jesus nichts zu tun haben, aber wir ganz heimlich sind wir doch mit ihm verbunden. Das geht nicht. Jesus bereitet seine Jünger hier darauf vor und sagt es ihnen ganz klar und deutlich ins Gesicht. Er sagt, ein Jünger ist nicht über dem Lehrer. Dem Jünger wird es nicht besser gehen. Er wird nicht einen höheren Stand bekommen. Er wird nicht ein besseres Ansehen bekommen. Er wird nicht mehr Ehre bekommen. Er wird keine andere Behandlung von der Welt erfahren. Guck mal, Johannes 16 hatten wir letztes Mal auch schon aufgeschlagen. Wenn ich mich recht erinnere. Johannes 16. Nein. Vers 15 ist es noch. 15, Vers 20. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Aber dies alles werden sie euch tun um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Seht ihr das? Wieder hier das um meines Namens willen. Und hatten wir das bei uns im Abschnitt schon? Könnt ihr euch daran erinnern? Vers 18. Auch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden um meinetwillen. Vers 22. Und ihr werdet gehasst werden, von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Jesus sagt, wenn ihr eine Beziehung zu mir eingeht, wenn ihr das möchtet, dass ich euer Herr, euer Erlöser, dass ich euer Retter bin, dann solltet ihr euch darauf einstellen, dass ihr an dem Gleichen, was ich erfahren habe, Anteil haben werdet. Und das ist ja die Natur eines Jüngers, dass er nachgeht, dass er einen gleichen Weg geht, dass er in das gleiche Bild verwandelt werden will. Und übrigens ist es ja interessant, oder? Wenn Jesus hier, er sagt ja, ihr habt sogar noch mehr damit zu rechnen. Sie haben mich einen Teufel genannt, wie viel mehr würden sie euch einen Teufel nennen? Warum denn? Warum denn? Schaut Jesus, wie viele Sünden hat Jesus getan? Keine einzige. Wie viel Anlass hat er eigentlich gegeben, dass man sich über ihn lächerlich machen hätte können? Zu Recht. Zu Recht, gar keinen Anlass hat er gegeben. Er hat immer ehrenhaft gelebt, er hat ohne Sünde gelebt. Er hat keinen fleischlichen Anlass dafür gegeben, dass die Leute ihn hätten hassen sollen. Versteht ihr, woraus kommt der Hass oftmals? Oftmals auch aus unserem bösen Herzen, gar keine Frage, aber der Anstoß ist oftmals die Fehlerhaftigkeit unserer Menschen. Ihre Sündhaftigkeit, ihre Fehler, ja, über die regen wir uns oftmals auf. Und da kommt oftmals ein Hass hervor und Gegenhass und so weiter. All diese Dinge. Aber Jesus hat keinen Anstoß eigentlich, im Bösen hat er keinen Anstoß gegeben. Im Gegenteil, dadurch, dass er so gut war, hat er Anstoß gegeben. Das ist das Traurige, was uns die Natur unseres Menschseins offenbart. Aber er sagt, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir haben uns diesem Jesus verschrieben. Ihr habt euch auf seinen Namen taufen lassen, oder? Alle, die auf seinen Namen getauft seid. Wisst ihr, was das bedeutet? Dass ihr euch ihm völlig unterstellt habt. Dass ihr gesagt habt, er ist mein Herr, er ist mein Ein und Alles. Ich bin mit ihm im Leben und im Sterben, mitbegraben, mitgestorben, auferweckt, alles, Christus und ich. Und damit haben wir an diesem Schicksal von Jesus Anteil. Spurgeon hat es gesagt, ich habe dieses Zitat euch schon einmal gesagt, tatsächlich vor 5 Jahren, glaube ich. Wir sind durch den ersten Petrusbrief gegangen. Die Welt hatte für den Herrn ein Kreuz und man kann nicht erwarten, dass sie seinen Jüngern Kronen aufsetzt. Ist wohl wahr, oder? Wenn die Welt für den Herrn ein Kreuz hatte, kann man nicht erwarten, sie seinen Jüngern Kronen aufsetzt. Spurgeon hat es gesagt. Es ist wohl wahr, ihr Lieben. Und wir müssen uns damit befassen und wir müssen, weil das Problem ist, dass unser Fleisch das hasst, oder? Wisst ihr, wir sind so ein Dilemma. Unser Fleisch will nicht in die Hölle und unser Fleisch will nicht leiden auf dieser Erde. Das ist bitter, oder? So. Wir haben etwas gemerkt, wir haben es vorher gesungen in dem Lied, die Welt uns eigentlich zuwider sein müsste, merkt schon, das passt nicht. Und wir wollen das eigentlich nicht mehr, aber zu sagen, okay, dann nehme ich aber auch das Leid mit in Kauf. Unser Fleisch will das nicht. Ums Verrecken will unser Fleisch das vermeiden. Sagen, nein, nein, nein. Wehrt sich dagegen. Und deswegen arbeitet Jesus an unserem Herzen. Wisst ihr, wenn wir irgendwann mal in eine Situation hineinkommen, wo dieses Leid in 2, 3, 4 Schritte näher kommt, dann werden wir nicht uns hinsetzen und sagen, wie werde ich jetzt reagieren? Ich überlege jetzt mal, Option 1, 2, 3. Dann, nee. Die Arbeit an dem Herzen, die geschieht jetzt, die geschieht morgen und übermorgen. Und immer wenn der Herr durch sein Wort redet, dann geschieht die Arbeit an unserem Herzen. Dann geschieht Veränderung. Aber es geschieht nicht in der Situation. Versteht ihr das? In der Situation, dann wird unser Fleisch herausspringen, dann werden wir den bequemen Weg gehen. Deswegen muss in unserem Herzen geackert werden und gearbeitet. Das tut Jesus hier. Und er stellt seine Jünger darauf ein. Und er sagt, ihr werdet den gleichen Weg gehen wie ich. Ich finde diese Botschaft sehr, sehr wichtig, denn nach meiner Beobachtung leben wir heute in einer Zeit, wo das auch gerade unter Christen, wo ich den Eindruck habe, dass man das überhaupt nicht gerne hört und dass man sogar andersrum versucht, die Anerkennung der Welt zu erkaufen oder zu gewinnen, als Christen. Dass wir versuchen, ein Bild darzustellen, das nicht anstößig ist. Das Schlimmste für uns, wenn jemand uns als Sekte bezeichnet, oder? Das geht gar nicht. Wir sind keine Sekte. Ja, okay, sind wir nicht. Aber die Jünger von Jesus, die erste Gemeinde, wird genauso bezeichnet. Was ist uns wichtig, ihr Lieben? Und vor allem, dann werden Kompromisse eingegangen. Hey, kann man das wirklich heute noch so eine Lehre vertreten, so eine radikale Lehre, über Hölle, über all solche Dinge zu reden, dass du zugibst, ich glaube das, ich glaube, dass Jesus allein der einzige Weg ist, all diese Dinge, all das, was wir hier freimütig bekennen untereinander, ihr Lieben. Aber du kannst diese Dinge nicht vertreten, wenn du versuchst, bei den anderen noch gut dazustehen. Und es ist viel einfacher, irgendwo in eine liberale Kirche oder Gemeinschaft zu gehen, die auf der gleichen Wellenlänge ist wie diese Welt, zu sagen, ich gehe dahin in eine Kirche und ich denke eigentlich das Gleiche wie du. Keiner wird ein Problem mit euch haben. Keiner. Keiner. Aber zu sagen, ich gehe da in eine kleine Gruppe, so einen kleinen... Sie gehören nicht mal einer großen Gemeinschaft an, schimpfen sich Baptisten, klingt schon sehr verdächtig. Da gehe ich hin und wir glauben, dass die Bibel alleine gilt und wir glauben, dass Jesus der Weg ist und wir glauben, dass Gott etwas zu sagen hat über das, was richtig und was falsch ist. Ja, herzlich willkommen. Ich glaube, dass wir das von Jesus annehmen müssen und dass wir das verstehen müssen. Die Welt hat Jesus nicht gemocht und wenn sie uns nicht mag, dann ist es okay und dann ist es eher ein gutes Zeichen als ein schlechtes. Nicht, dass wir versuchen, mit Absicht Anstoß zu erregen. Nein, aber das, was wir haben, das schmeckt ihnen einfach nicht. Das ist wie Kinder, die jeden Tag Fastfood gewöhnt sind und denen du dann eine Gemüsesuppe hinstellst. Was wollen die damit? Nichts, es wird ihnen nicht schmecken. Deswegen, Christus sagt uns die Wahrheit wirklich hier direkt heraus. Und es ist gut für uns, wenn wir uns nicht dagegen sträuben und dagegen wehren und dagegen kämpfen, sondern wenn wir uns bewusst werden, nein, Jesus hat uns genau das gesagt. Ich will Frieden schließen mit dieser Wahrheit. Ich will mich nicht dagegen wehren. Ich will nicht länger dagegen anstreben. Ich will nicht dagegen kämpfen. Ihr Lieben, das ist das, was die Schrift sagt, und selbst sterben. Das Kreuz aufnehmen. Sich selbst töten lassen. Sein eigenes Ich. Ich erinnere euch an das, was wir im 1. Petrusbrief gelesen haben. Es beschreibt es so gut. Vers 21, 1. Petrus 2, 21, langsam. Sonst kommen wir durcheinander. 1. Petrus 2, 21. Denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten, durch ein Beispiel hinterlassen. Merkt ihr das? Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. So. Leid, Hass, Verachtung. Eine Fußspur nach der nächsten. Der keine Sünde getan hat auch, ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden. Der geschmäht nicht wieder schmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Ihr Lieben, mit dem möchte ich euch, mit diesen Gedanken, mit diesem Kampf, mit diesem Ringen, will ich das? Will ich das nicht? Will ich euch ein Stück weit nach Hause schicken und doch auch nicht? Denn ich glaube, es gibt einen ganz, ganz großen Unterschied. Wir können entweder dieses ganze Thema mit dem Leiden, mit dieser Bereitschaft, Hass, Leid, Ablehnung, alles auf sich zu nehmen. Wir können das alles angucken und sagen, es ist zwar richtig blöd, ich mag es überhaupt nicht hören eigentlich, aber ich ergebe mich in mein Schicksal sozusagen. So wie Thomas, erinnert euch, ja, Thomas sagt, also gut, komm, lass uns gehen, sterben wir mit ihm. Völlig frustriert und er kann es nicht ändern, dann sagt er, okay, dann ergebe ich mich in mein Schicksal. Ich finde es richtig blöd, aber ich ergebe mich halt da drin. Es gibt eine etwas andere Perspektive, die das wesentlich leichter macht, mit diesem Thema umzugehen. Kennt ihr diese Perspektive? Die Perspektive, die steckt hier gewissermaßen mit drin. An anderen Stellen wird es mehr entfaltet. Wer ist Jesus? Für wen tun wir das? Oder, versteht ihr, das klingt schon blöd. Für wen tun wir das? Ich meine, was tun wir? Es ist Jesus. Es ist unser Herr, der nichts gebraucht hat auf dieser Erde. Gar nichts. Der alle Anerkennung im Himmel hatte. Der aber für uns gekommen ist, um uns hier herauszureißen. Will ich jetzt sagen, ich will es nicht, Jesus. Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Ist mir dann doch zu unbequem. Oh, ihr Lieben, wenn wir vor Augen haben, was für einen Herrn wir haben, dann wird es von einer Last irgendwann zu einem Privileg zu sagen, hey, das bisschen, was ich mittragen darf, das, was ich mit erfahren darf, an Leid, an Verfolgung, an Schmerz, das ist für mich mehr eine Ehre, das zu tragen, als dass es eine Last ist. Warum? Weil es mein Herr das Gleiche gemacht hat, weil ich das Gleiche durchlaufe. Weil ich ihn lieb habe, weil ich ihm verbunden bin, weil er mein Herr ist und weil er um meinetwillen etwas auf sich genommen hat, was in keinem Vergleich dazu steht. Ich will euch etwas von diesem Geschmack noch mitgeben. Philipper 2. Wie sich das. Ich bin wirklich immer wieder erstaunt. Philipper 3. Philipper 3, Vers 8, lass uns Vers 8 anfangen zu lesen. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott, aufgrund des Glaubens. Das ist unsere Rettung, ihr Lieben. Und jetzt, worauf strebt er zu? Was ist sein Fokus? Was ist sein Ziel? Vers 10. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleich werde. Wow. Ganz kurz nochmal. Um ihn. Wer von euch will Jesus gerne erkennen? Ich hoffe alle von euch sagen, ich will meinen Herrn näher kennenlernen. Ich will ihn besser verstehen. Ich will ihm näher sein. Ich hoffe, dass das für uns alle ist und dass wir da sagen, Paulus, Amen. Ja. Und dann ist der nächste Punkt. Die Kraft seiner Auferstehung. Wollen wir die Kraft seiner Auferstehung erleben? Wollen wir wirklich merken, was das für eine Kraft ist, die Jesus aus den Toten herausgeholt hat, die in unserem Leben wirkt, die uns verändert, die eingreift, die uns am Ende unsere toten Leiber lebendig machen wird und vor den Herrn stellen wird? Ja, das würden wir auch gerne erfahren, diese Kraft, oder? Daran wollen wir Anteil haben. Und die Gemeinschaft seiner Leiden. Das passt so nicht da rein, oder? Christus erkennen, herrlich. Seine Auferstehung erkennen, herrlich. Seine Leiden? Seine Leiden. Anteil haben. Anteil daran zu haben. Die Gemeinschaft seiner Leiden. Daran will Paulus mit Anteil haben. Kolosserbrief drückt er das auch aus. Im ersten Kapitel Richtung Ende. Und dann sagt er, indem ich seinem Tod gleich werde, indem ich immer mehr sterbe. Ob es das Äußere sei, ob es das Innere sei, indem ich mir immer selbst mehr absterbe. Ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Ihr Lieben, das ist ein völlig, und Paulus ist leider probt, ihr wisst es, eine völlig andere Perspektive, ein völlig anderer Blick, als zu sagen, oh Herr, was werde ich morgen wieder für dich erdulden müssen? Was werde ich morgen wieder für dich erleiden müssen? Merkt ihr das? Das ist eine ganz andere Haltung, etwas ganz anderes. Es ist ein Privileg. Es ist ein Privileg, so zu behandelt werden, wie Jesus behandelt worden ist. Weil dadurch unsere Verbindung zum Vorschein kommt. Ich möchte euch einladen, lasst uns doch bitten, dass Gott uns, weil das ist etwas, was der Heilige Geist wirkt, ihr Lieben. Das denken wir uns nicht aus, so, okay, ab morgen will ich richtig Freude daran haben. Das ist nie etwas, was wir so nachts überlegen. Das wirkt der Heilige Geist in unseren Herzen. Lasst uns darum bitten, dass Gott es tut.